CDU will das Leistungsprinzip in den eigenen Reihen verankern. Ist Maskentragen ein politisches Symbol? Und darf man sich als Schauspieler eigentlich noch in andere Menschen hineinversetzen? Oder ist das ein Zeichen von Respektlosigkeit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Focus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die CDU will jetzt auch die Frauenquote einführen. Spätestens im Jahr 2024 sollen 50% aller Plätze in der Partei von Frauen besetzt sein. Einige hat das überrascht. Wenn es eine Partei gibt, in der Frauen sichtbar sind, dann die CDU, sollte man meinen. Es ist die CDU und nicht die SPD und auch nicht die Grünen, die seit immerhin 15 Jahren eine Kanzlerin stellt. Auch die Nachfolgerin als Parteivorsitzende ist wieder eine Frau. Und gerade hatte Angela Merkel einen Auftritt in Brüssel, wo sie darauf hinwies, dass die beiden mächtigsten Menschen in Europa nun ja eben Frauen sind. Der Spiegel hat diese Woche Markus Söder als möglichen Merkel-Nachfolger aufs Cover gehoben. Das ist das Titelbild, wie es am Kiosk hängt. Und das ist der Alternativentwurf, der kurz vorm Ziel scheiterte. Ist übrigens keine Fotomontage. Man sieht auch der Spiegel, denkt darüber nach, wie man einen Kanzler Söder mit der Quotenforderung in Einklang bringen kann. Die Gedanken wird man sich auch in der bayerischen Staatskanzlei machen. Wenn Markus Söder eines bewiesen hat, dann, dass er sich den Erfordernissen seiner Umgebung anzupassen versteht. Als die AfD in Bayern zulegte, war er der entschiedenste Flüchtlingspolitikkritiker der Union. Als die Grünen ihren Höhenflug antraten, umarmte Söder jeden Strauch und jeden Zweig, der nicht bei 3 auf den Bäumen war. Jetzt muss er eben Kanzlerkandidatur und Weiblichkeit miteinander versöhnen. Aber da wird ihm schon was einfallen, da bin ich sicher. Was trägt der Mensch von Welt? Eins jedenfalls nicht, Maske. Maske ist etwas für Leute, die auch im Schatten parken oder, wie es Donald Trump sagen würde, Fans von Sleepy Joe. Trump hat sich beharrlich geweigert, Mundschutz zu tragen. Auch seine Anhänger sind stolz darauf, keine Maske zu brauchen. Ein Kollege von mir war jetzt gerade in Arizona unterwegs, um mit Trump-Befürwortern zu sprechen. Republicans don't get the virus, erklärte ihm eine Trump-Wählerin. Mein Kollege hat sich nach der Begegnung vorsichtshalber 3-mal die Hand gewaschen und noch einen Schluck Sagrotan obendrauf genommen. Umso schockierender für die Fans deshalb dieses Bild, aufgenommen am Wochenende in einem Militärhospital. Er finde es großartig, Maske zu tragen, erklärte Trump. Er habe nie etwas gegen Masken gehabt. Für mich der Beweis, es ist vorbei, die Kampagne ist am Ende. Wenn Trump Maske trägt, heißt das, er hat sich aufgegeben. Für mich ist das der Kniefall. Was kommt als nächstes? Rosen für Melania am Muttertag? Das Eingeständnis, dass alle seine Frauengeschichten erfunden waren und er ihr in Wahrheit immer treu war? Nee, Trump ist durch. Auch bei uns ist die Maske zum Streitfall geworden. Der mecklenburgische Wirtschaftsminister Harry Glawe hat vorgeschlagen, auf die Maske beim Einkauf zu verzichten. Mecklenburg-Vorpommern ist das erste maskenfreie Bundesland. Ich verstehe auch diese Kehrtwende nicht ganz. Eben noch haben sie im Norden jeden des Landes verwiesen, der von außerhalb kam und bei dem man fürchten musste, dass er das Virus einschleppt. Selbst Leute, die dort ihre Ferienhäuser haben, wurden ziemlich rüde aufgefordert, sich nicht mehr blicken zu lassen. Es gab mehrere Vorfälle, wo Durchreisende mit Hamburger oder Berliner Kennzeichen mit Äpfeln und Tomaten beworfen wurden. Und nun, laissez-faire in Usedom, will man der Welt beweisen, dass man doch nicht ganz so spießig und ostdeutsch ist, wie alle von einem denken? Lebe wild und gefährlich, ist es das, was ihr sagen wollt? Liebe Bewohner von Mecklenburg-Vorpommern, sorry, aber das Image des Provinzdödels, das werdet ihr so schnell nicht los. Maskenzwang hin oder her. Die Schauspielerin Halle Berry musste sich entschuldigen. Sie hatte in einem Interview angekündigt, dass sie demnächst eine Frau spielen werde, die sich in einen Mann verwandelt. Großer Aufschrei der Trans-Community. Halle Berry könne die Erfahrung eines Transsexuellen gar nicht nachvollziehen. Außerdem würde sie einem echten Transgender-Schauspieler die Rolle stehlen. Was uns zur Frage nach den Grenzen der Schauspielkunst bringt. Ich dachte immer, es sei die Aufgabe von Schauspielern, sich in fremde Menschen hineinzuversetzen. Also in junge Menschen, in alte Menschen, in Frauen, in Männer, in Dicke, in Dünne, in Zombies, in Aliens. Demnächst werden Frauen nur noch Frauen, Männer nur noch Männer, Alte nur noch Alte und Dicke nur noch Dicke spielen. Kurzer Seitenblick auf die Namensdiskussion. Wir haben an dieser Stelle vor einer Woche über die Versuche berichtet, die Mohrenstraße in Berlin aus Rücksicht auf Empfindlichkeiten in der Bevölkerung umzubenennen. Gibt verschiedene Vorschläge. Einer lautet Anton Wilhelm Amo. Interessante Figur war der erste Schwarze, der im 18. Jahrhundert in Deutschland studieren durfte, Rechtswissenschaft und Philosophie. Amo stammte aus Ghana und war als Kind nach Europa verkauft worden. Vom Kindersklaven zum Privatdozenten in Halle. Und das ist ja mal ein Vorbild für Emanzipation. Anfang der Woche preschten nun die Berliner Verkehrsbetriebe vor und sagten, sie hätten das Problem in ihrem Verantwortungsbereich gelöst. Der U-Bahnhof Mohrenstraße, den es auch gibt, heiße ab sofort Glinkerstraße. Michail Ivanovich Glinka war ein russischer Komponist des 19. Jahrhunderts. Allgemeiner Beifall. Alles dauert in Berlin normalerweise endlos. Auf Geburtsurkunden wartet man Monate, was insofern misslich ist, weil man ohne Geburtsurkunde nicht existiert. Aber bei politischen Aktionen, da ist man auf Zack. Da macht dem rot-rot-grünen Senat keiner so schnell etwas vor. Sie haben es schon geahnt, es gibt einen Haken. Michail Ivanovich Glinka, der Mann, nachdem sie den U-Bahnhof Mohrenstraße jetzt benannt haben, war ein schwerer Antisemit, sagt jedenfalls ein Teil der Forschung. Eine Oper, zu der er die Musik schrieb, handelt von einer jüdischen Verschwörung. Der Führer, der um die Ecke seinen Bunker hatte, dem hätte es mutmaßlich gefallen. Wie man's macht, macht man's verkehrt. Großes Missverständnis, heißt es jetzt. Das seien doch alles nur vorläufige Überlegungen gewesen. Man sei offen für neue Vorschläge. Wenn Sie sich also beteiligen wollen an der großen Straßenumbenennungsaktion in Berlin, nur zu. Die Redaktion nimmt Ihre Vorschläge gerne entgegen unter folgender Adresse und leitet sie dann Standepede weiter an die Senatskanzlei in Berlin zu Händen des regierenden Bürgermeisters Michael Müller. Bitte nicht vergessen, keine Generäle, nichts Preußisches und Männer nur, wenn es sich nicht anders vermeiden lässt. Und bitte auch auf Hautfarbe und die richtige politische Gesinnung achten. Wenn Sie also eine literarisch ambitionierte Urgroßmutter in Ihrer Ahnenreihe haben, die hin und wieder ein Verslein zu Papier gebracht hat, am besten etwas Poesiealbumfähiges, nichts Düsteres, nichts Umstrittenes, dann greifen Sie sich ein Herz und schreiben Sie uns. Das ist Ihre Gelegenheit, Ihre Urgroßmutter verewigen zu lassen. Und wenn es in Berlin nicht klappt, dann in München, Freiburg oder Salzburg, überall, wo es einen Bedarf an garantiert sauberen Namen gibt. In dem Sinne, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie gesund, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.